Hallo und herzlich willkommen zurück zur digitalen Vorlesung Physikalische Chemie 1, zu deren 14. Lehreinheit mit dem Titel Mischungsthermodynamik. Wir haben in unserer letzten Einheit gelernt, Mischungen zu beschreiben. Wir haben dazu das Konzept der partiell molaren Größen eingeführt und haben außerdem bereits einige praktisch sehr nützliche Eigenschaften von Mischungen kennengelernt. Wir haben uns beispielsweise mit flüssig-gasförmig Gleichgewichten von Mischungsphasen beschäftigt und sind dabei auf das Raoultsche und das Henrysche Gesetz gestoßen, die eine wichtige Grundlage für die technische Chemie liefern, konkret für die Auslegung von Destillationskolonnen. Und wir haben am Ende der letzten Einheit mit den kollligativen Eigenschaften eine Klasse von Phänomenen kennengelernt, die praktischen Nutzen beispielsweise bei Kältemischungen haben und die die Basis für ein grundwichtiges Phänomen in der Biologie liefern, den Effekt der Osmose, den wir in den analytisch-physikalischen chemischen Wissenschaften als Basis für eine Molmassenbestimmungsmethodik benutzen können, die vor allem im Bereich der makromolekularen und Kolloidchemie hohe Relevanz hat. Wir können demnach festhalten, Mischungen sind nützlich und wichtig. Wir brauchen sie in der Tat auch, um in unserer nächsten Lehreinheit das chemische Gleichgewicht begreifen zu können. Womit wir uns bislang noch nicht befasst haben, ist die Frage, was eigentlich die Triebkraft für das Bilden von Mischen ist. Also, wir können schon erahnen, dass die Größe Entropie generell dem Mischen sehr aufgeschlossen gegenüber sein sollte. Das ist sozusagen eine befürwortende Größe für Mischungsprozesse, also eine Triebkraft für das Mischen, denn Mischen erzeugt Unordnung. Aber wie sieht es um die Rolle der Enthalpie, respektive der Energie beim Mischen aus? Wir kennen ja auch schon solche Grundsätze wie Gleiches löst sich im Gleichem. Und in der Tat wissen wir auch, dass nicht alle Stoffe miteinander mischbar sind, obwohl das ja entropisch gesehen eigentlich immer günstig sein sollte. Mit dieser grundsätzlichen Frage wollen wir uns in dieser Lehreinheit befassen. Was wir dazu tun müssen, ist konkret, diese beiden Beiträge abzuschätzen. Die Mischungsentropie und die Mischungsenergie, respektive Enthalpie. Und wir kennen ja auch schon eine übergeordnete thermodynamische Größe, die beides inkorporiert, die freie Enthalpie. Diese Größe bei Mischungen, also sprich die freie Mischungsenthalpie, steht im Fokus der heutigen Einheit. Wir machen uns wie immer erstmal das Leben einfach und betrachten ein sehr einfaches System, eine Mischung zweier Gase. Die nennen wir wie immer A und B und die seien jetzt vorhanden mit Stoffmengen Na und Nb. Anmerkung hierzu, wir haben ja in der letzten Stunde schon gesehen, dass wir auch Mischungen von Flüssigkeiten via deren gemischter Gasphasen behandeln können, einfach weil beides miteinander in einem Gleichgewicht steht, über die Zusammenhänge, die wir in der letzten Lehreinheit kennengelernt haben. Das, was jetzt folgt, lässt sich völlig analog auch auf Flüssigkeiten übertragen. Wir benutzen dazu aber Konzepte für Gase. Das System, das wir betrachten wollen, ist Ihnen in Abbildung 1.46 gezeigt. Oben sehen wir den Zustand vor dem Mischen. Da sind die beiden Stoffe A und B separiert. Unser System besteht also aus zwei getrennten Teilsystemen. Im linken Teilsystem liegt der Stoff A vor, mit einer Stoffmenge Na, bei einer Temperatur T und bei einem Druck P. Und im rechten Teilsystem liegt der Stoff B vor, mit einer Stoffmenge Nb und derselben Temperatur und demselben Druck T und P. Also thermisches und mechanisches Gleichgewicht soll schon mal vorliegen zwischen den beiden Teilsystemen. Wenn wir jetzt die Trennwand entfernen, dann stellt sich auch chemisches Gleichgewicht ein, dadurch, dass die beiden Stoffe sich vollständig durchmischen. Wir haben es danach mit einer Mischphase zu tun, immer noch bei der Temperatur T und beim Gesamtdruck P, der sich jetzt aus Partialdrücken Pa und Pb konstituiert, die ihrerseits über die stoffliche Zusammensetzung, also über die Molenbrüche von A und B, die ja additiv zu 1 sind übrigens, sich ergibt. Uns interessiert jetzt die Änderung der freien Enthalpie dabei und die können wir jetzt einfach bilanzieren, mithilfe des Konzepts der partiell molaren Größen aus der letzten Lehreinheit. Wir machen zuerst einen Ansatz vor dem Mischen, das ist in Gleichung 225 hingeschrieben. G konstituiert sich dabei aus den partiell molaren Größen Na μ A plus Nb μ B. Für das μ A und für das μ B können wir jeweils die druckabhängige Variante hinschreiben, die wir schon kennen. Also sprich, μ A ist gleich μ A Standard plus RTLNP durch P Standard und μ B ist gleich μ B Standard plus RTLNP durch P Standard. Der Formelausdruck für den Zustand nach dem Mischen lautet ziemlich ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt die Partialdrücke der beiden Gase zu deren Konzentrationsmaß werden und der Ausdruck eine Form annimmt, wie sie in Gleichung 226 hingeschrieben ist. Na, und jetzt brauchen wir nur das eine minus das andere zu rechnen und dann haben wir die Änderung der freien Enthalpie beim Mischen, Delta Mix G. Die ergibt sich, wie in Gleichung 227 hingeschrieben, als NaRT LNPA durch P plus NbRT LNPB durch T. Diese Argumente der Logarithmusfunktionen können wir gemäß des Daltonschen Partialdruckgesetzes durch Molenbrüche ersetzen und auch die Stoffmengen Na und Nb in beiden Summanden können wir durch die jeweiligen Molenbrüche ersetzen, wenn wir die ganze Formel mit einem Faktor 1 multiplizieren, den wir als N durch N, also Stoffmenge durch Stoffmenge, verklausulieren. Da können wir nämlich einen NRT ausklammern und es bleiben Klammerausdrücke mit NA durch N und NB durch N stehen und das ist dann jeweils der Mohlenbruch, XA respektive XB. Damit nimmt die Gleichung die Form an NRT mal Klammer auf XA ln XA plus XB ln XB. Oder ganz allgemein NRT mal Summe XI ln XI. Gleichung 228 ist das. Wie schon so oft in unserer Vorlesung haben wir es hier jetzt mit Logarithmen von Mohlenbrüchen zu tun. Der Mohlenbruch ist immer eine Zahl zwischen 0 und 1. Das heißt, hier haben wir es mit Logarithmen mit Argumenten zwischen 0 und 1 zu tun. Die Logarithmusfunktion nimmt in diesem Argumentsbereich negative Werte an. Das bedeutet, die beiden Logarithmustherme in Gleichung 227 bzw. die i-Logarithmustherme in Gleichung 228 sind allesamt negativ. Das bedeutet, die freie Mischungsenthalpie, Delta Mix G, ist insgesamt negativ. Und das deutet das Mischen von idealen Gasen, das ist ja der Fall, den wir hier betrachten, als freiwilligen Prozess an. Wir können uns das auch aus einem anderen Blickwinkel klar machen, indem wir uns die Mischungsentropie einmal anschauen, Delta Mix S. S entspricht der negativen Ableitung dG nach dT. Das heißt, wir kriegen Delta Mix S einfach aus der Ableitung d Delta Mix G nach dT und da noch ein Minus davor. Wenden wir das an, zum Beispiel auf die konkrete Gleichung 227 oder die allgemeine Gleichung 228, wird daraus Gleichung 229. Die Mischungsentropie ist minus n mal r mal, Klammer auf, xa ln xa plus xb ln xb. Beziehungsweise allgemein minus n mal r mal Summe xi ln xi. Das ist eine Gleichung, die ziemlich ähnlich zu der Form in 227 respektive 228 ist. Da fehlt eigentlich nur das t in der Gleichung und dafür steht ein Minus davor. Ähnlich wie gerade eben argumentiert, sind die Logarithmen in dieser Gleichung stets negativ. Zusammen mit dem insgesamt negativen Vorzeichen, das vor der ganzen Gleichung steht, ergibt sich aber insgesamt stets ein positiver Wert für die Mischungsentropie. Und das drückt uns also wiederum aus, dass das Mischen solcher idealer Gase, wie wir es hier betrachten, stets freiwillig erfolgt. In Abbildung 1.47 sind die mal grafische Verläufe für die Mischungsentropie und die Mischungsenthalpie dargestellt. Genau wie wir es gerade berechnet haben, sehen wir an dieser Darstellung, dass die Mischungsentropie stets positiv ist, während die freie Mischungsenthalpie stets negativ ist. Also das ist jetzt nicht mit Zahlenwerten da dran geschrieben. Diese horizontale gestrichelte Linie, die da jeweils dargestellt ist, das sei quasi die Nulllinie. Am ausgeprägtesten ist der Effekt bei einer Zusammensetzung von 50-50, also sprich einem Mohlenbruch von 0,5. Das ergibt sich einfach mathematisch so aus den Gleichungen 227 respektive 228 und 229. Auch das können wir konzeptuell eigentlich ganz gut verstehen. Mit einer 50-50-Mischung können wir am meisten Unordnung herstellen sozusagen. Ist das Mischungsverhältnis ein anderes, also beispielsweise nur 90:10, dann gibt es immer noch ordentliche Bereiche im System, die nur aus der Komponente bestehen, die zu 90% vorhanden ist. Aber bei 50-50 ist das wirklich ein wildes Durcheinander. Jetzt haben wir also die Mischungsentropie und die freie Mischungsenthalpie abgeschätzt. Kriegen wir daraus auch einen Ausdruck für die Mischungsenthalpie? Ja, natürlich. Das ist in den Gleichungen 230 hingeschrieben. Die Enthalpie Delta H ist ja einfach Delta G plus T Delta S. Und wenn wir das jetzt jeweils für die Mischungstherme einsetzen, also Delta Mix H ist gleich Delta Mix G plus T Delta Mix S, und für Delta Mix G und Delta Mix S die Therme gemäß Gleichung 227 respektive 228 und 229 einsetzen, dann kommt daraus 0. Die Mischungsenthalpie für den hier betrachteten Fall einer idealen Gasmischung ist 0. Und auch das ergibt wieder vollkommen Sinn. Ideale Gase haben keine Teilchenwechselwirkung und demgemäß gibt es keine energetischen respektive enthalpischen Effekte beim Mischen. Wir haben damit einen ersten, sehr einfachen Blick auf den Mischungsprozess geworfen. Unser Ansatz war ein klassisch chemisch-thermodynamischer Ansatz, ein Kontinuumsansatz. Ich möchte diesem Ansatz jetzt noch eine alternative Perspektive an die Seite stellen und auf statistisch-thermodynamische Art eine Gleichung für die Mischungsentropie ableiten. Wir betreiben damit quasi in unserer Vorlesung zum ersten Mal statistische Thermodynamik. Stimmt nicht ganz, wir haben das schon mal in der Vorlesung gemacht, nämlich als wir die Boltzmann-Formel hergeleitet haben. Da haben wir auch ein statistisch-thermodynamisches Bild zugrunde gelegt und die Anzahl Anordnungsmöglichkeiten von Gaspartikeln in einem Gesamtvolumen respektive nur in einem Teil davon abgeschätzt. Wie wir da gesehen haben, war das eigentlich gar nicht so schwierig und hat uns am Ende eine unglaublich wichtige, grundlegende Einsicht gebracht, nämlich die Boltzmann-Formel. Wir sind also motiviert und zuversichtlich und wollen dieses statistisch-thermodynamische Konzept jetzt hier auch zur Abschätzung der freien Mischungsenthalpie verwenden. Als Modellbild stellen wir uns unsere zu mischenden Spezies A und B als weiße und schwarze Kugeln dar. Wenn Sie andere Farbkombinationen lieber mögen, können Sie sich das auch als blaue und rote Kugeln vorstellen oder wie auch immer. Weiß und schwarz ist einfach im Skript darzustellen, deswegen habe ich diese Farbkombination gewählt. Das System, in dem sich diese Spezies befinden, beziehungsweise die zunächst separierten Systeme, seien jeweils ein Gitter mit Gitterplätzen, wobei auf jedem Gitterplatz eine Kugel sitzen kann. Abbildung 1.48 visualisiert diesen Ansatz. Dort sind links die separierten Zustände vor dem Mischen gezeigt und rechts ein daraus kombiniertes System nach dem Mischen. Vor dem Mischen sind die Spezies A und B, also die weißen und die schwarzen Kugelspezies, wohl separiert in getrennten Einzelsystemen. Nach dem Mischen liegen sie zufällig homogen verteilt in einem kombinierten Gesamtsystem vor. Die Volumina der Teilsysteme seien dabei additiv zum Gesamtvolumen. Das ist in den Gleichungen 231 hingeschrieben. Um die Zusammensetzung des Systems zu beschreiben, brauchen wir eine geeignete Größe. Wir wählen dafür nun nicht die Molenbrüche, sondern Volumenbrüche, wie sie in Gleichung 232 im Skript definiert sind. Diese Volumenbrüche, die sind genauso definiert wie Molenbrüche. Also ebenso wie uns Molenbrüche Stoffmengenanteile angeben, geben uns die Volumenbrüche Volumenanteile an. Der Volumenbruch der Spezies A, 4a, ist das Volumen, das Komponente A im System beansprucht, VA, durch das Gesamtvolumen, das sich additiv aus VA plus VB zusammensetzt. Und für den Volumenbruch der Spezies B, Phi B, ist es analog. Insgesamt haben wir n Gitterplätze in unserem System, die sich auch durch die Volumenanteile berechnen lassen, wie das in Gleichung 233 hingeschrieben ist. Die Gitterplatzzahl ergibt sich demgemäß als das Volumen, das A beansprucht, plus das Volumen, das B beansprucht, durch das Volumen pro Gitterplatz. Das ist hier klein V0 genannt. Von diesen n Gitterplätzen sind n mal Phi A durch Spezies A besetzt und n mal Phi B durch Spezies B besetzt. Um ausgehend von diesem partikulären Kugelmodell auf thermodynamische Größen zu kommen, können wir eine der elementarsten Gleichungen der physikalischen Chemie benutzen, die Boltzmann-Gleichung, die wir in unserer 9. Lehreinheit über die Entropie schon kennengelernt haben. S ist gleich Boltzmann-Konstante mal lnw. Manchmal ist das auch als ln Omega geschrieben. Das war Gleichung 136 in unserem Skript, die Ihnen hier nochmal hingeschrieben ist. Das Omega in dieser Gleichung gibt uns die Anzahl der Anordnungsmöglichkeiten der Kugeln auf dem Gitter an. Das heißt, wenn wir die jetzt numerisch abschätzen, können wir die Boltzmann-Gleichung verwenden, um einen Ausdruck für die Entropie zu gewinnen. Und diese Anzahl der Anordnungsmöglichkeiten abzuschätzen, klingt zunächst mal sehr kompliziert, ist aber sehr einfach in der Tat. In einer homogenen Mischung von A und B hat jede Kugel, egal ob weiß oder schwarz, n mögliche Positionen auf dem Gitter. Jede Kugel kann prinzipiell auf jedem der n-Gitterplätze sitzen. Im entmischten Zustand hingegen hat jede A-Kugel n mal Phi A mögliche Positionen in der separierten A-Phase oder in dem separierten eigenen A-System und jede B-Kugel hat n mal Phi B mögliche Positionen in der separierten B-Phase, respektive in dem eigenständigen B-System. Für eine Kugel der Spezies A können wir also ansetzen, dass deren Entropie nach Boltzmann-Gleichung im gemischten Zustand Boltzmann-Konstante mal ln n ist, weil es eben n Anordnungsmöglichkeiten für jede A-Kugel gibt in diesem gemischten Zustand. Das Omega in der Boltzmann-Gleichung ist also n. Und im entmischten Zustand gibt es nur n mal Phi A Möglichkeiten in dem dann eigenständigen separierten Gitter für nur die Spezies A. Und das hat eben n mal Phi A Gitterplätze. Die Differenz zwischen beiden Zuständen ist die Entropieänderung, also die Mischungsentropie, bezogen auf eine einzelne A-Kugel. Das ist in Gleichung 234 bilanziert. Delta SA ist gleich KB mal ln n minus KB mal ln n phi a. Da können wir KB ausklammern und den Ausdruck, der dann in den Klammern entsteht, ln n minus ln n phi a, können wir gemäß den Rechenregeln für Logarithmen auch als ein Logarithmus mit einem Argument als Bruch schreiben, ln von n durch n mal phi a. Da kürzt sich das n dann raus und was übrig bleibt ist ln 1 durch phi a. Und das wiederum können wir nach den Rechenregeln für Logarithmen auch schreiben als minus KB mal ln phi a. Wie gesagt, das ist in den Gleichungen 234 hingeschrieben. Die gesamte Entropieänderung für alle A-Kugeln ist einfach Na mal das, also Na mal Delta Sa. Und das gilt für die B-Kugeln analog. Das heißt, insgesamt ist die gesamte Mischungsentropie für die AB-Mischung Delta Mix S gleich Na mal Delta Sa plus Nb mal Delta Sb. Setzen wir da jeweils die Ausdrücke ein für Delta Sa und ein analoges Delta Sb, ergibt sich minus KB mal, Klammer auf, NA ln phi A plus NB ln phi B, wie sie in den Gleichungen 235 bilanziert ist. Wir hatten eingangs schon gesagt, dass die Anzahl A-Teilchen NA gleich N mal phi A ist und die Anzahl B-Teilchen NB gleich N mal phi B ist. Wenn wir das jetzt so in den Klammerausdruck von Gleichung 235 substituieren, dann steht da also minus KB mal, Klammer auf, N phi A ln phi A plus N phi B ln phi B. Da können wir das n vor die Klammer ziehen, also ausklammern. Und wir können durch eben dieses n teilen und erzeugen dadurch eine molare Größe sozusagen. Also die Entropie bezogen auf die Teilchenzahl oder anders gesagt die Gitterplatzzahl. Wir schreiben dafür Delta Mix S quer, Was sich dahinter verbirgt, ist Deltamix S durch die Teilchenzahl respektive Gitterplatzzahl n. Und das ist gleich KB, Boltzmann-Konstante, mal in Klammern 4a ln 4a plus 4b ln 4b. Das in Gleichung 236 bilanziert. Und wenn die Kugelgrößen, also die molekularen Volumina von a und b gleich sein sollen, und das seien sie jetzt einfach mal angenommen, dann können wir in dieser Gleichung die Volumenbrüche auch durch Molenbrüche ersetzen und erhalten dadurch die Form der Gleichung 237. Delta Mix S quer ist gleich minus KB XA ln XA plus XB ln XB. Und das ist genau dasselbe Ergebnis, wie wir in Form von Gleichung 227 durch den Kontinuumsansatz gewonnen hatten. Der statistische Blickwinkel bringt uns also schon mal für die Entropie dasselbe Ergebnis wie ein klassischer Ansatz. Das macht uns zuversichtlich und wir folgen diesem Bild noch ein bisschen weiter und schätzen jetzt auf Grundlage dieses Gittermodells die Mischungsenthalpie ab. An dieser Stelle geht der statistische Ansatz, den wir gerade verfolgen, jetzt über den Kontinuumsansatz hinaus. Denn der galt für ideale Gase ohne Wechselwirkung, da ergab sich Delta Mix H trivialerweise als Null. Der statistische Ansatz erlaubt es uns jetzt auch, Systeme zu behandeln, die Wechselwirkungen zeigen. Denn weil es ein statistischer Ansatz ist, der auf einem molekularen oder genauer gesagt partikulären Grundbild basiert, können wir in dieses Bild jetzt Wechselwirkungen mit hineinmodellieren und schauen, was das dann letzten Endes für makroskopisch-thermodynamische Größen, konkret die Mischungsenthalpie, bedeutet. Das scheint sehr aussichtsreich zu sein, allerdings auch sehr kompliziert. Denn wir müssen jetzt ja genau wissen, welche Art von Wechselwirkungen es wo überall auf dem Gitter gibt. Also welche Kugel wo im Gitter sitzt und von was für Nachbarn sie umgeben ist und was für Wechselwirkungen sie mit diesen Nachbarn hat. Gut, was für Wechselwirkungen sie mit den Nachbarn hat, das können wir einfach abschätzen. Da gibt es sicherlich eine Wechselwirkungsenergie A mit A, eine Wechselwirkungsenergie A mit B und eine Wechselwirkungsenergie B mit B. Und die kennen wir entweder aus separaten Experimenten oder vielleicht können wir sie auch durch Computersimulationen oder theoretische Berechnungen gewinnen. Aber die Herausforderung hier besteht jetzt darin, zu wissen, welche Kugel wo auf dem Feld von welchen Nachbarn wie genau umgeben ist. Das können wir natürlich gar nicht wissen. Und um dem hier Rechnung zu tragen, vereinfachen wir den Ansatz hin zu einem Molekularfeldansatz. Auf Englisch wird das auch als Mean Field Approach bezeichnet. Wir erheben dabei jetzt gar nicht mehr den Anspruch, exakt abschätzen zu wollen, welche Kugel wo auf dem Feld sitzt und von welchen Nachbarn sie wie umgeben ist, sondern wir sagen nur, eine einzelne Kugel vom Typ A zum Beispiel ist im Mittel umgeben von so und so vielen Nachbarn, die auch A sind, und von so und so vielen Nachbarn, die hingegen B sind. Und dieses so und so viel ergibt sich konkret durch die insgesamt Zusammensetzung des Systems. Wenn wir jetzt beispielsweise eine 50-50-Mischung haben, dann können wir sagen, im Mittel wird eine willkürlich herausgegriffene A-Kugel auf ihren umgebenden so und so viel Gitterplätzen, die Hälfte davon werden auch mit A besetzt sein, die andere Hälfte wird mit B besetzt sein. Das heißt, die wird im Mittel so und so viele Wechselwirkungen des Typs AA spüren und so viele Wechselwirkungen des Typs AB spüren. Wir wollen das jetzt im Folgenden bilanzieren und machen das auch wieder ganz schrittweise, indem wir zunächst erstmal abschätzen, wie ist die mittlere paarweise Wechselwirkungsenergie einer A-Kugel mit einem ihrer Nachbarplätze auf dem Gitter. Wenn dort eine andere A-Kugel sitzt, dann ist das eine Wechselwirkungsenergie in Größenordnung UAA. Wenn da hingegen eine B-Kugel sitzt, ist das eine Wechselwirkungsenergie vom Beitrag UAB. Jetzt wissen wir aber nicht, was da sitzt. Wir wissen nicht, ob da jetzt ein anderes A sitzt oder ob da ein B sitzt. Aber wir können die Wahrscheinlichkeiten dafür angeben, dass da ein A oder ein B sitzt. Die skalieren einfach mit den Volumenbrüchen im System, also mit der Häufigkeit von A oder B im System. Wieder, wenn das System jetzt eine 50-50-Zusammensetzung hat, dann ist da mit 50% Wahrscheinlichkeit ein anderes A und mit 50% Wahrscheinlichkeit eben kein anderes A, sondern ein B. Wenn es eher eine 90-10-Zusammensetzung ist, also 90% A, 10% B, dann ist da mit 90% Wahrscheinlichkeit ein A und nur mit 10% Wahrscheinlichkeit ein B. Das heißt, was wir ausdrücken, ist die mittlere paarweise Wechselwirkungsenergie einer A-Kugel mit einem ihrer Nachbarplätze, von dem wir annehmen, mit einer Wahrscheinlichkeit, die gleich dem Volumenbruch von A ist, ist der mit einem A besetzt und dann gibt es mit so einem Anteilsinkrement sozusagen eine UAA-Wechselwirkung und entsprechend umgekehrt. Das ist hier in den Gleichungen 238 hingeschrieben. Das gleiche können wir auch für die mittlere paarweise Wechselwirkungsenergie einer einzelnen willkürlich rausgegriffenen B-Kugel im System machen, das ist Gleichung 239. Und aus den beiden können wir uns die Gesamtwechselwirkungsenergie zusammenbasteln. Gemäß Gleichung 240 ist das einfach dieser Wechselwirkungsbeitrag für einen einzelnen paarweisen AA-Kontakt mal wie häufig er im System vorkommt, was wieder durch den Molenbruch 4a gegeben ist, plus der Wechselwirkungsbeitrag für einen einzelnen BB-Kontakt, mal wie häufig der im System vorkommt, mal wie viele Gitterplätze jetzt jedes dieser einzelne A oder B um sich rum hat. Und noch mal, wie viele Gitterplätze es insgesamt gibt. Das ist Ihnen, wie gesagt, in Gleichung 240 hingeschrieben. Diese mittleren paarweisen Einzelwechselwirkungen gelten für einen benachbarten Gitterplatz, von denen es aber insgesamt Z jeweils gibt. Z ist die Koordinationszahl des Gitters, also die Anzahl geometrischer Nachbarn. Kennen Sie aus der AC1-Vorlesung. Und das Ganze wird eben noch mit N mal genommen, weil es ja insgesamt N Gitterplätze gibt, von denen jeder Z Nachbarn hat, für den es für jeden diese mittlere paarweise Wechselwirkungen in mittlerer Häufigkeit gibt, wie das durch den Klammerausdruck angegeben ist. Das Ganze ist dann noch durch 2 geteilt, damit wir nicht paarweise Wechselwirkungen doppelt zählen. Also wenn wir diesen Gitterplatz mit dem Nachbarn bilanzieren und dann eins weiterrücken und den Nachbarn mit dem vorigen Gitterplatz bilanzieren, als dann einen seiner Nachbarn, dann haben wir das da doppelt gezählt an der Stelle. Und das tun wir für jeden Gitterplatz. Deswegen müssen wir einfach durch 2 teilen, dann haben wir das wieder rückgerudert sozusagen. Auf eine völlig analoge Weise können wir auch die mittlere Wechselwirkungsenergie vor dem Mischen, also in den dann separierten Teilsystemen, abschätzen. Das ist in Gleichung 241 hingeschrieben. Das ist im Prinzip die gleiche Form wie Gleichung 240, nur dass da die mittleren paarweisen Wechselwirkungen, Groß UA respektive Groß UB, ersetzt sind durch die konkreten UAA respektive UBB-Kontakte, weil nur die gibt's dann ja in diesen separierten Systemen. Damit haben wir also die Energie vor und nach dem Mischen. Ja, wenn wir einfach jetzt das eine minus das andere rechnen und das auch gleich noch auf die Teilchenanzahl respektive Gitterplatzanzahl n normieren, dann kriegen wir ein Delta-U raus, was dann hier als so eine Art molare Größe gewonnen wird. Delta-Mix-U. Das ist in Gleichung 242 hingeschrieben. Da stecken jetzt viele Rechenschritte dazwischen, die wir uns hier geschenkt haben. Also um das berechnen zu können, müssen wir U minus U0 rechnen. Für U0 müssen wir den Formelausdruck gemäß Gleichung 241 hinschreiben. Für U müssen wir den Formelausdruck gemäß Gleichung 240 hinschreiben. Und da wiederum Gleichung 238 und 239 einsetzen und das dann also miteinander verrechnen. Dabei müssen ein paar Näherungen ausgeführt werden. Das sei hier mal übersprungen. Das ist keine tiefere physikalische Chemie, sondern nur angewandte Mathematik. Wo wir jetzt eher drauf schauen wollen, ist das Endergebnis dieser Berechnung, das eben in Gleichung 242 hingeschrieben wird. Delta Mix U, molar sozusagen, ist Z durch 2 mal, Klammer auf, 2 UAB minus UAA minus UBB, Klammer zu, mal Phi A mal Phi B. Um uns Schreibarbeit zu sparen, definieren wir diesen Klammerausdruck mit dem Z durch 2 davor, also das Z durch 2 mal in Klammern 2 UA minus UAA minus UBB, als KBT mal Chi. Das griechische Chi nennen wir Wechselwirkungsparameter, der dann seinerseits eben so definiert ist als Z durch 2 mal 2 UAB minus UAA minus UBB durch KBT. Das sehen in Gleichung 243 hingeschrieben. Damit können wir Delta Mix U molar hinschreiben, wie das in der ganz rechten Seite von Gleichung 242 getan ist, als KBT mal Chi mal Phi A Phi B. Wie können wir diesen Wechselwirkungsparameter Chi konzeptuell verstehen? Also wir haben den jetzt erstmal sozusagen mathematisch als Hilfsgröße formuliert. Aber der hat natürlich auch eine tiefe physikochemische Bedeutung. Die wollen wir uns jetzt wie folgt klar machen. Wir können uns einen Mischungsprozess von A und B mal für einen Moment so vorstellen wie eine chemische Reaktion. In einer reinen A-Phase liegen AA-Kontakte vor. Wir stellen uns das jetzt mal vor wie eine AA-Bindung, die jetzt nicht kovalent ist, sondern nicht kovalent, also eine supramolekulare Wechselwirkung ist. Beispielsweise eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung oder meinetwegen eine Wasserstoffbrückenwechselwirkung. Das gleiche liegt in der reinen B-Phase vor. Da liegen sozusagen Bindungen in Anführungszeichen zwischen B und B vor, aber auch wieder keine kovalenten, sondern nicht kovalente Bindungen, also physikalische Wechselwirkungen. Beim Mischen brechen wir das auf. Wir brechen einen AA-Kontakt auf und wir brechen einen BB-Kontakt auf und bilden aber dafür 2 neue Kontakte des Typs AB. Wir können uns das Mischen also sozusagen wie eine chemische Reaktion vorstellen, dass ein Molekül in Anführungszeichen AA mit einem Molekül in Anführungszeichen BB reagiert in Anführungszeichen zu 2 sozusagen Molekülen AB. Für die zugehörigen Wechselwirkungsenergiebeiträge folgt daraus, dass eine Wechselwirkung UAA verloren geht und eine Wechselwirkung UBB verloren geht und dafür 2 neue Wechselwirkungen UAB ausgebildet werden. Genau das ist im Klammerausdruck in der Mitte von Gleichung 242 bzw. im Zähler in Gleichung 243 ausgedrückt. Da steht sozusagen die Energie der Produkte, das ist diese 2 mal UAB, minus die Energien der Edukte sozusagen. Das ist das UAA und das UBB. Beide mit einem Minus davor, weil es ja Edukte sind, die sozusagen verschwinden in dieser Reaktion. In Gleichung 234 wird diese Energiebilanz jetzt sozusagen normiert auf die thermische Energie, KBT, also auf den sozusagen Sprossenabstand auf der Energieskala. Wir könnten das übrigens auch mit RT schreiben, dann müssten diese Energien UAA, UBB und UAB aber eine Einheit Joule pro Mol haben, also molare Größen sein. Wenn Sie das nicht pro Mol ausdrücken, sondern nur einfach als Joule, dann teilen wir da nicht durch RT, sondern durch KBT, wie es jetzt hier auch denotiert ist. Das heißt, das Chi gibt uns an, wie viele der quasi Sprossen auf der Energieleiter wir zu überwinden haben beim Übergang vom entmischten zum gemischten Zustand. Entweder aufwärts oder abwärts auf der Leiter, je nachdem, ob es energetisch günstig oder ungünstig ist, das Mischen. Wir diskutieren mal drei Fälle. Den Fall, dass Chi gleich 0 ist, den Fall, dass Chi größer 0 ist und den Fall, dass Chi kleiner 0 ist. Was bedeutet das jeweils für die Wechselwirkungen in diesem hier sozusagen als chemische Reaktion behandelten Mischungsvorgang? Im Fall Chi gleich 0 muss dieser Bruch in Gleichung 243 0 sein. Das bedeutet, im Zähler des Bruches muss das 2 mal UAB genau gleich groß sein wie das UAA und das UBB. Dann hebt sich das gegenseitig zu 0 auf. Das bedeutet konzeptuell, dass die Wechselwirkungsenergien von BB und AA genau denen von 2AB entsprechen. Das heißt, die Teilchen wechselwirken genauso gerne untereinander wie miteinander. Es ist den Teilchen egal, ob sie mit ihresgleichen oder mit der jeweils anderen Spezies wechselwirken. Solche Mischungen nennen wir ideale Mischung. Denn was ist in so einer Mischung dann los? Dann verschwindet die ganze Mischungsenergie. Gemäß Gleichung 242, wenn wir da Chi gleich 0 einsetzen, kommt da einfach Delta Mix U gleich 0 raus. Und das heißt, die Mischung wird dann nur entropisch getrieben. Energetisch ist es dem System egal, ob das entmischt oder gemischt ist. Weil die Mischungen auf Teilchenebene der Teilchen untereinander oder mit der jeweils anderen Spezies dieselben sind. Und das ist ein Idealzustand, eine ideale Mischung. Weit häufiger ist in der Chemie der Fall, dass Chi größer 0 ist. Das bedeutet, dass der Zähler des Bruches in Gleichung 243 positiv sein muss. Jetzt müssen wir dazu wissen, diese Us, die da drin stehen, das UAB, das UAA und das UBB, sind allesamt negativ. Denn die spiegeln immer Kontakte der Spezies wider, die vorteilhaften gegenseitigen Abstand bedeuten. Und da sind wir im Lennard-Jones-Potential sozusagen immer in dem Potentialtopf drin. Das heißt, die Us in dieser Gleichung sind negativ. Wenn jetzt der Zähler positiv sein soll, dann bedeutet das, dass die Us der separierten Zustände, dass die Us der Zustände, wo die Teilchen nur unter ihresgleichen wechselwirken, also UAA und UBB, mehr negativ sind als das UAB. Dann haben wir da zwar mit dem UAB was Negatives stehen und das wird auch mit einer 2 multipliziert, aber davon wird abgezogen was mehr Negatives und nochmal abgezogen nochmal was mehr Negatives. Insgesamt wird aus diesem Minus-Minus und dem zweiten Minus-Minus dann ein großes Plus. Was das konzeptuell bedeutet, ist, dass die Wechselwirkungen von A mit A und B mit B günstiger sind als die Wechselwirkungen von A mit B. Das bedeutet, die Teilchen wechselwirken lieber mit ihresgleichen als miteinander. Das ergibt dann gemäß Gleichung 242 eine positive Mischungsenergie. Und so etwas nennen wir endotherme Mischung. Dieser Fall ist der Regelfall. Mischungen sind in der Regel endotherm. Das können wir auch im Prinzip sehr einleuchtend konzeptuell verstehen. Wir diskutieren den Mischungsvorgang ja gerade quasi so wie eine chemische Reaktion, bei der AA-Kontakte, also sozusagen eine AA in Anführungszeichen Bindung, und BB-Kontakte, also sozusagen eine BB-Bindung, gebrochen werden und dafür neue AB-Kontakte, also sozusagen neue Bindungen in Anführungsstrichen, gebildet werden. Was immer das für Wechselwirkungen sind, also Dipol-Dipol-Wechselwirkungen oder Londonsche Dispersionswechselwirkungen, also korrelierte Quantenfluktuationen des Dipolmoments, eine Spezies A kann sie bestmöglich mit ihresgleichen, also mit einem zweiten A ausbilden. Und eine Spezies B genauso, die kann das bestmöglich mit ihresgleichen, also mit einem zweiten B ausbilden. Denn was immer für funktionelle Gruppen letzten Endes hinter den Wechselwirkungen dahinter stecken, also beispielsweise heteropolare Bindungen, die Dipolmomente erzeugen, sie finden sich genauso in einem zweiten Molekül desselben Typs wieder, wodurch eine perfekte Paarung entstehen kann. Wechselwirkungen der Spezies miteinander können diese Wechselwirkungen höchstens so ähnlich werden lassen, wenn die chemische Struktur der Spezies sehr ähnlich ist, aber niemals so perfekt gleich wie in dem Fall eines AA-Kontakts, also A unter seinesgleichen, und eines BB-Kontakts, also B unter seinesgleichen. Daher kommt der chemische Merksatz, Gleiches löst sich in Gleichem. Es gibt ja noch eine Variante dieses Merksatzes, das ist sozusagen die soziologische Variante. Die lautet, gleich und gleich gesellt sich gern. Ist manchmal ganz interessant und witzig und auch ein bisschen lehrreich, sich chemische Bindungen oder Kontakte von chemischen Spezies wie zwischenmenschliche Paarbeziehungen vorzustellen. Fußnote hier, im Teilgebiet Reaktionskinetik können wir das auf mannigfaltige Art und Weise tun. Wir können chemische Reaktionen quasi wie das Bilden von Paarbeziehungen diskutieren. Und auf die Art und Weise beispielsweise verstehen, warum Reaktionen mit einer häufigeren Frequenz passieren, wenn die Konzentration der Reaktionspartner höher ist. Genauso wie sich Paarbeziehungen in Großstädten leichter bilden lassen als auf dem spärlich populierten Land. In diesem Bild bleibend können wir uns eine chemische Bindung dann wie eine Paarbeziehung vorstellen. Die ist manchmal leider, oder manchmal muss man auch sagen, zum Glück nicht allzu stabil und kann auch wieder brechen. Wir können uns auch Substitutionsprozesse hier vorstellen. Ich glaube, das führt schon zu weit an dieser Stelle. Wir kommen da nochmal drauf, wenn wir uns über Kinetik unterhalten. Hier in diesem vorliegenden Beispiel können wir uns jetzt dieses scheinbare Grundprinzip gleich und gleich gesellt sich gern analogisieren zu dem chemischen Prinzip Gleiches löst sich im Gleichen. Bei einer menschlichen Beziehung mag es zumindest auf den ersten Blick vorteilhaft sein, wenn die beiden Partner sehr ähnlich sind, wenn sie also dieselben Interessen haben, dieselben Sympathien, dieselben Antipathien. Dann besteht für diese Beziehung ein geringes Konfliktrisiko, weil die Partner ähnlich ticken. Es gibt aber sogar noch einen besseren Typus von Paarbeziehung. Und das ist der nächste Fall, den wir diskutieren wollen. Der Fall Chi ist kleiner als 0. Wir gucken wieder auf Gleichung 243 und sehen, dass für solch einen Fall Chi kleiner 0 der Zähler des Bruches in Gleichung 243 kleiner 0 sein muss. Das ist gegeben, wenn die negativen Werte für UAA und UBB weniger negativ sind als der Wert für zweimal UAB. Dann wird insgesamt der Zähler des Bruches und damit auch gleich der ganze Bruch und damit auch der ganze Term negativ. Und was damit auch negativ wird, ist dann die Mischungsenergie, Delta Mix U, gemäß Gleichung 242. Solch einen Fall nennen wir exotherme Mischung. Was dort auf Teilchenebene dann gegeben ist, dass die Wechselwirkungen von A mit B bevorzugt gegenüber der homogenen Wechselwirkung BB und AA untereinander ist. Die Teilchen wechselwirken also lieber miteinander als jeweils untereinander. Wie können wir uns das chemisch vorstellen? Wir haben ja gerade eben gesagt, es gilt der Grundsatz, gleich und gleich gesellt sich gern sozusagen. Also was immer für Arten von Wechselwirkungen das sind, also Dipol-Dipol oder Londonsche Dispersion oder so, die da ausgebildet werden. A kann das bestmöglich mit seinesgleichen, also mit einem anderen A tun und B kann das auch bestmöglich mit seinesgleichen, also mit einem anderen B tun. Wir sehen schon, dass dieser Fall, dass AB besser ist als AA respektive BB, ein Sonderfall ist. Nichtsdestotrotz tritt er auf. Das Bindungsmotiv, was das ausbilden kann, sind Wasserstoffbrückenbindungen. Wasserstoffbrückenbindungen sind eine besondere Art von dipolarer Wechselwirkung, die bei funktionellen Gruppen zutage treten, bei denen ein polarisiertes, also positiv polarisiertes, mit Delta-Plus-Ladung versehenes Wasserstoffatom gebunden ist. Dieses polarisierte Wasserstoffatom, also schon so ein teilweise Proton sozusagen, kann jetzt in Wechselwirkung treten mit einem freien Elektronenpaar eines naheliegenden negativ partial geladenen Atoms, typischerweise eines Sauerstoffatoms oder eines Stickstoffatoms. Und so eine Art Bindung, also so eine Art teilweise Bindung mit diesem freien Elektronenpaar ausbilden. Das Wasserstoffatom wird sich dann sozusagen geteilt zwischen seinem eigentlichen Bindungspartner und diesem Bindungspartner, der dann noch ein freies Elektronenpaar hat. Wir sehen in diesem Bild schon, dass der eine Partner, der ursprüngliche Partner, als Wasserstoffbrückenbindungsdonor fungiert und der neue Partner als Wasserstoffbrückenbindungsakzeptor. Wenn es jetzt also in unserer Spezies A beispielsweise vor allem solche Wasserstoffbrückenbindungsdonormotive gibt, in Spezies B hingegen vor allem Wasserstoffbrückenbindungsakzeptormotive gibt, und wenn die sich sogar noch räumlich nahestehen, also direkt nebeneinander liegen, dann kann das eine sehr günstige synergistische, also sich ergänzende Wechselwirkung bilden. Eine Donor-Akzeptor-Wechselwirkung, die, wenn sie räumlich benachbart ist, mehrfach, sich sogar gegenseitig verstärkt, wie die Zähnchen eines Reißverschlusses, von denen jedes einzelne Zähnchen nur sehr schwach ist, aber in Kooperation miteinander machen die eine starke Verbindung. Eine Verbindung eines einzelnen Reißverschlusszähnchens können sie locker aufreißen, aber wenn der ganze Reißverschluss verbunden ist, dann müssen sie senkrecht zur Zipperrichtung ganz schön stark dran ziehen, um das aufbrechen zu können. Wir nennen dieses Phänomen in der Chemie übrigens, wie ich gerade durch ein Adjektiv schon angedeutet hatte, Kooperativität. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip in der Natur. Die Doppelstränge der DNA sind durch genau solche Wechselwirkungen miteinander verknüpft. Durch mehrfache, benachbarte, kooperative Wasserstoffbrückenbindungswechselwirkungen, die die Nukleobasen in der DNA miteinander verknüpfen. Fußnote, das wird dann noch weiter verstärkt durch eine weitere Art von nicht-kovalenter Wechselwirkung, die sich Pi-Stapelung nennt. diese Nukleobasen haben ja aromatische Pi-Elektronensysteme und die können sich lateral stapeln und sich dadurch auch nochmal verstärken gegenseitig. Das kommt noch zusätzlich verstärkend hinzu zu diesen Wasserstoffbrückenbindungswechselwirkungen. Der Vorteil, den dieses komplexe hierarchische Wechselwirkungsmuster in der Natur hat, ist übrigens, dass die Stränge der DNA relativ stark miteinander verbunden sind und dadurch zusammenbleiben, aber auch ähnlich wie ein Reißverschluss durch Aufbrechen dieser Kooperativität auch einigermaßen leicht wieder voneinander getrennt werden können, was ja immer notwendig ist, wenn die DNA abgelesen oder repliziert werden soll. Wir halten also fest, der Fall Chi kleiner 0 ist ein Sonderfall, aber ein sehr bedeutsamer Sonderfall. Und um wieder die Analogie zu menschlichen Paarbeziehungen zu machen, wir sehen hieran, dass noch besser als eine Paarbeziehung mit seinesgleichen eine Paarbeziehung mit einem komplementären Partner ist, in der 1 plus 1 größer als 2 ist. Wenn wir nun die Ergebnisse der beiden Teile unseres partikulär-statistischen Molekularfeldansatzes vereinen, können wir einen Ausdruck für die freie Mischungsenthalpie zusammenbasteln. Das sehen wir in Gleichung 244 im Skript ausgedrückt. Delta Mix G ergibt sich als Delta Mix H minus T Delta Mix S. Und wenn wir das Delta Mix H und Delta Mix S da einsetzen, kriegen wir den Term, wie er da in Gleichung 244 hingeschrieben ist. Kurze Notiz hier noch, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Wo kommt denn eigentlich das Delta Mix H her? Bisher haben wir nur ein Delta Mix U. Das Delta Mix H ist einfach gleich dem Delta Mix U, weil wir es mit einem System ohne Volumenänderung zu tun haben wollen. Das haben wir ganz am Anfang der Herleitung gesagt, dass die Volumina der separierten Systeme additiv zum Gesamtvolumen sein sollen. Und demnach ist Delta Mix V gleich 0. Und da ist Delta Mix U dann gleich Delta Mix H. Auch diese Gleichung können wir nochmal kurz mathematisch und dann konzeptuell diskutieren. Das haben wir im Prinzip schon getan, aber wir haben es bisher einzeln für den Entropie- und für den Enthalpie-Teil gemacht. Lass uns es nochmal kurz ganzheitlich zusammen diskutieren. Der erste Term in Gleichung 244, der Term mit phi a ln phi a plus phi b ln phi b, bezeichnet die kombinatorische Mischungsentropie und ist, gemäß dem, was wir vorhin gesagt haben, immer negativ, weil da Logarithmen von Argumenten drin vorkommen, die kleiner 1 sind und die sind negativ. Das zeigt uns, dass die Entropie Mischen sozusagen immer gut findet und das steuert hier zu dem Delta Mix G was Negatives bei und Delta G muss ja grundsätzlich negativ sein, wenn ein Prozess freiwillig sein soll. Das heißt, dieser Teil der Gleichung steuert was im Sinne der Freiwilligkeit des Mischens bei. Ob es jetzt aber tatsächlich zu einem spontanen Mischungsvorgang kommt, entscheidet der zweite Term, der Chi Phi A Phi B Term. Das Chi, haben wir gerade gesehen, ist im Regelfall positiv. Im Regelfall haben wir es mit einer endothermen Mischung zu tun. Und das bedeutet, das steuert was Unvorteilhaftes zu Delta G bei. Und jetzt kommt es darauf an, ob dieses unvorteilhafte Inkrement gewichtiger oder ungewichtiger, also sprich größer oder kleiner vom Betrag her, als der entropische, stets negative Beitrag ist. Und so können wir verstehen, warum manche Systeme sich sehr gut mischen und manche Systeme sich weniger gut mischen. Die Entropie findet Mischen grundsätzlich gut, die Enthalpie grundsätzlich schlecht. Es kommt also jetzt zu einem Wettkampf der beiden sozusagen und wer sich da durchsetzt, entscheidet die Größe des in der Regel positiven Wechselwirkungsparameters Chi. Was wir hier noch nicht erwähnt haben, aber was ich jetzt noch nachschieben will, ist, dass das Chi natürlich auch nochmal von der Temperatur abhängt. Die Temperatur macht das Chi größer oder kleiner, je nachdem, was für eine Art von Wechselwirkungsmuster dahinter steckt. Und das erklärt uns, warum Temperatur auch noch einen Einfluss auf das Mischen haben kann. Die Temperatur hat überdies noch einen ganz profanen, trivialen Einfluss. Sie steht ja auch schon direkt als Variable in Gleichung 244 drin und ist sozusagen ein Verstärkungsfaktor für den Klammerausdruck. Wenn sich hier jetzt, wie das der Regelfall ist, der Entropieterm durchsetzt, dann verstärkt die Temperatur das und macht das Mischen umso vorteilhafter, weil dann das Delta Mix G insgesamt umso negativer wird. Das ist ein generelles Phänomen in der Thermodynamik. Da tritt ja die Entropie immer mit ihrem besten Freund T zusammen auf. Wir haben immer D Delta S, fast nie Delta S alleine. Und das bedeutet, ein entropischer Effekt wird immer betont durch höhere Temperatur. Und wenn der jetzt eben günstig ist für, wie in unserem Fall, das Mischen, dann ist das umso günstiger, wenn die Temperatur höher ist. Ich möchte noch einen Sonderfall diskutieren, der in den Abbildung 1,49 dargestellt ist. Da sehen wir nochmal drei solche Gitter. Das sind jetzt sehr große Gitter, das sind 10 mal 10 Gitter, also mit 100 Plätzen. Und auf jedem Gitter sehen wir insgesamt 50 weiße Kugeln und 50 schwarze Kugeln. Wir sehen aber drei unterschiedliche Arten von Gitter, die als A, B und C betitelt sind. In Abbildungsteil A sehen wir ein Gitter, so wie wir es die ganze Zeit diskutiert haben, auf dem sich 50 schwarze und 50 weiße Kugeln völlig frei aufteilen können. In Abbildungsteil B ist eine Zwangsbedingung eingeführt, nämlich dergestalt, dass immer 10 schwarze Kugeln benachbarte Gitterplätze einnehmen müssen. Die schwarzen Kugeln sind also jetzt nicht mehr frei verteilbare kleine Moleküle, sondern sind zu kettenartigen Makromolekülen, sprich Polymeren, verknüpft. Wir haben hier nicht mehr 50 einzelne schwarze Kugeln im System, sondern 5 Ketten a je 10 schwarzen Kugeln. Und wir sehen schon rein durch die Optik der Darstellung, dass dieses System in B ordentlicher aussieht als das in A. In Abbildungsteil C ist das noch weiter ins Extreme getrieben. Da ist dieselbe Zwangsbedingung jetzt auch auf die weißen Kugeln appliziert. Das heißt, auch die weißen müssen jetzt so auf dem Gitter angeordnet sein, dass sich immer 10 benachbarte nebeneinander finden. Auch die weißen sind jetzt hier nicht mehr 50 freie, einzelkleine Moleküle, sondern liegen in Form von 5 Ketten a jeweils 10 weißen vor. Genauso wie die schwarzen. Dieses System ist im Vergleich zu B und erst recht im Vergleich zu A noch ordentlicher. Das heißt, wir sehen hierbei durch diese Bedingung, dass eine oder sogar beide Spezies Polymere sein sollen, bringen wir eine Zwangsbedingung ins System ein, die das System ordentlicher macht. Das sehen wir auch mathematisch in den kleinen Formelausdrücken, die unterhalb der jeweiligen Abbildungsteile geschrieben sind. Da sind uns die Formelausdrücke für die Mischungsentropie und für die Mischungsenthalpie hingeschrieben. Mischungsenthalpie ist jeweils immer dasselbe, aber die Mischungsentropie-Formel, die differiert dahingehend, dass wir bei Abbildungsteil B den Vorfaktor vor dem Logarithmus von Spezies A, Phi A, durch ein Na dividieren. Das Na ist jetzt hier nicht die Avogadro-Konstante, nicht durcheinander kommen. Wir benutzen ja oft die Abkürzung Na für die Avogadro-Konstante. Das ist jetzt hier nicht gemeint, sondern was damit gemeint ist, ist der Polymerisationsgrad von Spezies A. Wie viele Kugeln sind jeweils zu einer Kette konnektiert? Das ist in dem Beispiel, das wir hier betrachten, 10. Und in Abbildungsteil C ist dieselbe Konnektivitätsbedingung auch noch für Spezies B eingeführt. Das heißt, der Vorfaktor vor dem Logarithmusterm in der Formel ist jetzt nicht mehr einfach Phi B, sondern Phi B durch NB. Was wir damit machen, ist, wir machen den Vorfaktor kleiner, weil wir teilen den durch eine Größe größer 1. Dadurch machen wir die Mischungsentropie, die insgesamt günstig ist, sprich positiv ist, kleiner. Wir machen sie weniger positiv. Damit nehmen wir Triebkraft für das Mischen aus dem System. Und das bedeutet, damit sich das jetzt noch mischt, muss es enthalpisch umso günstiger sein. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass die Enthalpie grundsätzlich nicht so fürs Mischen ist. Das Mischen daher oft Entropie getrieben ist. Und wenn wir der Entropie jetzt Wind aus den Segeln nehmen, durch diese Zwangsbedingung, dass wir sagen, die Spezies sind Polymere und das limitiert uns in der Anzahl Anordnungsmöglichkeiten der dann Ketten auf dem Gitter, durch diese Zwangsbedingung, durch die Konnektivitätsbedingung, wir verlieren Freiheit, die Kugeln auf dem Gitter anzuordnen und verlieren dadurch Entropie. Und dann reicht schon so leicht positive Mischungsenthalpie aus, damit die Entropie die nicht mehr überkompensieren kann. Das bedeutet, dass der Grundsatz Gleiches löst sich im Gleichen vor allem bei Polymeren gilt. Polymere sind da sehr wählerisch. Sie lösen sich nur in Lösungsmitteln, die sehr ähnlich zu ihnen selbst sind, weil die Entropie beim Mischen nicht mehr so viel zu sagen hat und das also enthalpisch schon gut passen muss, damit sich das löst. Ein sehr illustratives und auch überraschendes Beispiel ist, wenn wir uns mal das Polymer Polystyrol angucken. Also das ist so ein Standardpolymer in den Polymerwissenschaften. Das wird ganz oft diskutiert. Der Grund ist, weil sich Polystyrol auf sehr viele Arten polymerisieren lässt. Es gibt viele Möglichkeiten, Polystyrol herzustellen, darunter auch sehr kontrollierte. Und wir können dadurch Polystyrol in sehr breiten Kettenlängenbereichen, also von sehr kurzen bis hin zu echt sehr langen Ketten herstellen. Und das auch noch relativ kontrolliert, also mit einer relativ kleinen Uneinheitlichkeit bei der Kettenlängenverteilung. Und deswegen ist Polystyrol so ein Parade-Beispiel-Polymer in den Polymerwissenschaften. Und da stellen wir uns jetzt mal vor, also Polystyrol, und wir stellen uns dazu deuteriertes Polystyrol vor, also wo die Wasserstoffatome durch Deuteriumatome ersetzt sind. Bei diesen Polymeren haben wir eine ganz leicht ungünstige Londonsche Dispersionswechselwirkung vorliegen. Wir haben ja in unserer, wann war denn das, 5. Lehreinheit schon gesehen, was die Londonsche Dispersionswechselwirkung ist. Das sind spontane Fluktuationen des Dipolmoments, die sich kaskadenartig im System ausbreiten. Also ein spontan sich irgendwo bildendes Dipolmoment erzeugt in seinen Nachbarmolekülen ein entsprechend gepaartes Dipolmoment und das erzeugt in wiederum seinen Nachbarmolekülen wieder entsprechend gepaarte Dipolmomente und so setzt sich das durch das ganze System fort, ist vom einen Moment auf den anderen auch schon wieder weg, aber dafür bildet sich an anderer Stelle wieder neu. Das Ausmaß dieser Wechselwirkung hat mit der Polarisierbarkeit der Moleküle zu tun. Wie gut lassen sich Dipolmomente in Nachbarmolekülen induzieren durch ein schon vorhandenes, spontan auftretendes? Und die Polarisierbarkeit einer Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung, einer CH-Bindung, ist leicht anders als die Polarisierbarkeit einer Kohlenstoff-Deuterium, also einer CD-Bindung. Es ist also ganz leicht enthalpisch ungünstig, dass sich Polystyrol und deuteriertes Polystyrol mischen. Wir haben einen ganz leicht positiven Chi-Parameter hierbei. Der ist 10 hoch minus 4. Das ist fast 0, aber eben nicht exakt 0. Es ist leicht größer 0. Und das bedeutet, die Mischungsentropie kann ab einer bestimmten Kettenlänge, also ab einem bestimmten Polymerisationsgrad, wie er ihn durch diese Vorfaktoren 1 durch Na respektive 1 durch Nb in den kleinen Gleichungen unterhalb der drei Abbildungsteile ABC in Abbildung 149 gezeigt ist, sich nicht mehr durchsetzen. Die sozusagen kritische Kettenlänge, die wir auch in eine sozusagen kritische molare Masse übersetzen können, liegt bei 3 Millionen Gramm pro Mol. Wenn die Ketten eine Molmasse größer als 3 Millionen Gramm pro Mol haben, das entspricht ungefähr einem Polymerisationsgrad von 30.000 übrigens, also ab einer Kettenlänge von 30.000 Monomereinheiten ist es nicht mehr möglich, Polystyrol und deuteriertes Polystyrol zu mischen, weil dann die Mischungsentropie nicht mehr günstig genug ist, um diese ganz leicht ungünstige Mischungsenthalpie wegzukompensieren. Das ist einer der Gründe, warum die Natur oft auf polymere Spezies zurückgreift, um komplexe Strukturen aufzubauen. Denn komplexe Strukturen sind ja genau das Gegenteil von der zufälligen Durchmischung, also von der chaotischen Anordnung. Beim Aufbau komplexer Strukturen muss die Natur also sozusagen gegen die Entropie kämpfen. Und da ist es ja eigentlich nur logisch, in Anführungszeichen, wenn die Natur dafür Bausteine nimmt, bei denen die Entropie sowieso keine so große Rolle spielt, weil die sowieso schon stark vorgeordnet sind durch ihre Konnektivität zu Ketten. Das ist einer der Gründe, gibt noch mehrere, aber das ist einer der Gründe, warum Polymere die Basis von komplexen Funktionseinheiten, von komplexen Strukturen in lebenden Systemen sind. In dem Buch Grundriss der makromolekularen Chemie von Bruno Vollmert, das ein wunderbar lesenswertes Gute-Nacht-Buch sozusagen ist, weil das echt weit mehr ist als ein Lehrbuch. Da sind viele sehr philosophische Gedanken drin. Und in diesem Buch wird die Aussage getroffen, Polymere sind die höchste Stufe der Komplexität in der Chemie und die niedrigste Stufe der Komplexität in der Biologie. Das würde ich voll unterstreichen. Und das nicht nur, weil ich ein Polymerwissenschaftler bin. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben in dieser Lehreinheit zwei Ansätze kennengelernt, um Mischungsthermodynamik zu betreiben. Konkret, um die freie Mischungsenthalpie abzuschätzen. Einen Kontinuumsansatz, den wir auf Englisch Top-Down-Approach nennen können, wo wir unsere Argumentation auf Grundlage makroskopisch-phänomenologischer thermodynamischer Zustandsfunktionen führen. Und das Gegenteil, den sogenannten Bottom-Up-Approach, wo wir über ein mikroskopisches Teilchenbild und statistische Methoden in einem Molekularfeld, englisch Mean-Field-Ansatz, dasselbe Ziel verfolgen. Mit diesen Erkenntnissen über die Mischungsthermodynamik, konkret über die freie Mischungsenthalpie und ihre beiden Komponenten, die Mischungsentropie und die Mischungsenthalpie, werden wir in der nächsten Lehreinheit in der Lage sein, das chemische Gleichgewicht zu verstehen. Unser bisheriges Verständnis von chemischen Reaktionen legt nahe, dass die getrieben werden durch energetische Effekte, dass also ein energetisch ungünstiges Edukt oder ein Satz von in Summe energetisch ungünstigen Edukten sich umsetzt zu energetisch günstigeren Produkten und dabei eine Reaktionswärme frei wird. Da könnten wir uns jetzt die Frage stellen, wieso geschieht denn das dann nicht bei jeder Reaktion vollständig? Wenn das doch so günstig ist energetisch, dass sich die Edukte zu Produkten umwandeln, dann sollten die es doch vollständig tun. Warum gibt es denn manchmal Gleichgewichtslagen bei einem Bilanzumsatz kleiner 100%? Der Grund liegt in der Mischungsthermodynamik begründet. Weil das für das System nämlich auch günstig ist, Unordnung, also eine Mischung herzustellen. Und dazu braucht es beides oder beide. Das Edukt oder die Edukte und das Produkt oder die Produkte. Wir werden das in der nächsten Lehreinheit, wie angekündigt, noch genau durchbilanzieren und damit das chemische Gleichgewicht wirklich ganz konzeptuell und auch quantitativ verstehen. Wir haben am Ende dieser Lehreinheit noch gesehen, dass Mischungsthermodynamik auch eine Schlüsselrolle in lebenden Systemen spielt, die ja Mehrstoffsysteme mit komplexer, hierarchisch strukturierter Materie sind, die dadurch Funktion gewinnt. Hier wird es jetzt philosophisch, denn eigentlich erschafft die Natur diese Strukturen ja gar nicht, sondern repliziert sie eigentlich immer stets von einem vorexistenten Bauplan. Sie repliziert und befolgt damit eigentlich nur einen Plan. Aber andererseits hat sie den auch wieder durch Evolution erschaffen und weiterentwickelt. Also wie gesagt, das ist ein Punkt, an dem wir wunderbar ins Philosophieren kommen können. Lassen Sie sich doch mal drauf ein. Für mich ist es einfach unglaublich faszinierend und ehrfurchtsgebietend, sich vorzustellen, dass diese hoch ausdifferenzierte Strukturvielfalt eine mannigfaltige Funktionalitätsvielfalt bewirkt, die dann als Großes zusammenwirkt und dann letztlich von assemblierter zu funktionaler, zu lebender hin zu denkender Materie wird. Das Zusammenspiel von solch hochkomplex strukturierter, funktionaler Materie erschafft Leben. Und dieses Leben kann intelligent werden und dadurch seinerseits faszinierende Gebilde schaffen. Gemälde, Musik, Poesie, Literatur, die uns zum Weinen und zum Lachen bringen kann. Und doch letzten Endes, aus dem Blickwinkel der Physik betrachtet, sind diese komplexen, denkenden, lachenden und weinenden Lebewesen nichts weiteres als Verunreinigungen im Universum. Das größtenteils ein ungeordnetes Gassystem bei sehr niedrigem Druck, also man kann sagen, ein gutes Vakuum ist, und stofflich nahezu ausschließlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Ich finde das alles einfach unbeschreiblich und unbeschreiblich erhaltenswert.